mit Thies.
Anna Loos ist Schauspielerin, sie ist Musikerin, sie war lange Zeit bei Silly, jetzt hat sie ein Soloalbum. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Und du hast den Gesundheitsstuhl gewählt.
Ich habe den Gesundheitsstuhl gewählt und er ist sehr lustig.
Nein, der ist total unbequem eigentlich.
Echt?
Es ist wie so ein Kegel, der ist halt so rund und man muss immer gut ausbalancieren.
Das erinnert mich ein bisschen an die Schule und das Kippeln.
Ja.
Mit dem Hang zum Kippeln. Und ich glaube, ich war auch eher ein Kippler, von daher ist der super für mich.
Wie oft bist du denn auch wirklich hingefallen?
Gar nicht.
Na, du bist gekippelt und bist nie umgekippt.
Ich bin nie umgekippt. Ich bin ein sehr sportlicher Typ.
Aber dann gibt es die fiesen Freunde, die einem ja den Stuhl dann einfach noch so unten drunter wegziehen. Und
ach so, nee, sowas gab es bei uns nicht.
Anna, mit einem Soloalbum da. Mhm. Werkzeugkasten. Die letzten 12 Jahre warst du ja mit den Jungs von Silly immer unterwegs.
Genau. Man,
das ist ja eine brutale Geschichte. Also entweder haben die dich rausgeworfen oder du hast 3 Kerle auf einmal verlassen. Das ist beides hart.
Weder noch. Nein, es war einfach so, dass wir sozusagen nach dem letzten Album, da war es jetzt bei uns nicht so, dass es uns unter den Nägeln gebrannt hat, als Band ein neues Album zu machen. Und ich hatte schon viele Sachen eingesammelt in den letzten Jahren, wo ich dachte, okay, das würde mich jetzt schon mal interessieren, ob ich daraus Songs stricken kann. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann ist es vielleicht die Zeit, wo ich das mal versuchen sollte.
Also, weil das und die Jungs wollen ja live spielen auch viel, gell? Die wollen aber auf der Bühne stehen am liebsten.
Die wollen jetzt auf der Bühne stehen. Ich will auch auf der Bühne stehen. Ich freue mich auch. Ich gehe auch mit meinem Album auf Tour ab 21.03. Und ich freue mich auch da drauf. Und ich verstehe das natürlich auch, dass man live spielen will.
Was haben die Jungs gesagt zum Werkzeugkasten, zum Album?
Ehrlich gesagt, zum Album haben sie noch gar nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, ob sie es gehört haben.
Oh nein.
Ich habe sie schon eingeladen, aber sie sind nicht gekommen.
Okay, aber sie hatten keine Zeit. Sie mussten live spielen irgendwo.
Ich nehme an, sie hatten keine Zeit. Nehmen wir, die beste Annahme ist, sie hatten keine Zeit.
Okay, aber du hast es ihnen zukommen lassen? Also ich meine, man ist ja doch sehr verbunden. Ich habe mich nur gefragt, wenn man denen so die CDs mal zukommen lässt. Ja, hier so Uwe, Richie,
meinst du, ich sollte ihnen die CDs schicken?
Na, ich ging davon aus, dass du das sowieso gemacht hast. Oder deine Plattenfirma, dass die automatisch an deine alten Wegbegleiter hier so ein Album schickt. Aber dann frage ich mich, wie viel Ehrlichkeit kann man eigentlich von Kollegen dann erwarten, wenn die dazu was sagen sollen?
Auch sehr viel, die sind schon ehrlich.
Die
ne?
Stimme.
Also ich werde die auch besuchen gehen, die gehen ja auch auf Tour im Herbst dann leider erst, aber ich werde da auch mir ein Konzert angucken und dann werde ich auch ehrlich sein. Also und umgekehrt auch, ich hoffe, dass sie natürlich in Berlin kommen. Ne?
Ach, natürlich kommen die nach Berlin.
Ins Lido.
Gibt es irgendeinen Act, der in Deutschland spielt und nicht nach Berlin kommt?
Ja, so internationale Acts gibt es schon, die dann doch nicht in Berlin spielen, ne? Wenn sie so ein Konzert in Deutschland geben. Aber ich glaube, als deutscher Künstler spielt man einfach auch gerne in der Hauptstadt. Mhm.
Werkzeugkasten heißt dieses Album. Das Albumcover sorgt natürlich für viele Irritationen, klar. Es sieht wirklich aus, also ich war ja auch, ich meine, jeder wird dir das natürlich sagen, klaro. Aber ich habe auch gedacht, ey, Anna von den Untoten, aus welcher Netflix-Serie ist das?
Naja, das ist so, für mich ist es schon, also ich habe ein Pop-Album geschrieben, ne? Ich liebe Pop-Musik. Und für mich gibt es tatsächlich einen Anspruch an das Cover, dass es auch, das ist eine eigene Kunst für mich. Und ich habe das so ein bisschen, ich habe was dagegen, wenn man einfach ein Foto macht und es aufs Cover macht. Für mich ist das bei einem Singer-Songwriter okay, auch bei einem Indie-Act okay. Aber ehrlich gesagt hatte ich eigentlich überlegt, ich habe so viele Maler als Freunde, ich wollte es eigentlich malen lassen.
Ah.
Und dann war ich aber, als ich so am Ende des Songwritings war, habe ich gedacht, wow, dass dieser Trip, diese Reise durch mein Leben und diese ganzen Momente, die ich da versucht habe zu konservieren.
Und jeder Text erzählt ja auch wirklich eine Geschichte aus deinem Leben im Prinzip.
Ja, und das ist alles so autobiografisch. Und da dachte ich, das ist schon echt gläsern. Und dann dachte ich, boah, gläsern, das ist eine gute Idee. Ich versuche mich einfach gläsern zu machen. Und ich hatte keine Lust, das am Computer zu machen. Ich wollte das schon richtig herstellen. Ich stehe einfach auf analoge Sachen.
Ja.
Und dann habe ich diese Idee entwickelt, habe eine Freundin angerufen, die hat mir eine weiße Perücke geknüpft. Und dann habe ich ein bisschen rumprobiert mit Make-up und dann habe ich gesagt, okay, am besten kein Make-up und alles weiß machen halt.
Ich weiß, du siehst wirklich käsig aus, als bräuchtest du dringend Erholung im Schwarzwald. Oder
nein, ich
so.
Bin einfach durchsichtig. Das ist meine Auffassung von Gläsern.
Ja. Denn ich habe gedacht, in dem Booklet zum Beispiel, da bist du mit dem Hund, den du so auf den Schultern trägst, der ist echt.
Der ist
ist
echt,
es dein Hund?
Nein, das
ist
nicht mein Hund.
Das muss man auch erst mal mit sich machen lassen.
Ich wollte eigentlich das mit einem Wolf machen.
Ja.
Dann habe ich ein paar Wolftrainer getroffen, tatsächlich. Die haben mich alle mit so großen Augen angeguckt und gesagt, kannst du voll vergessen. Und dann habe ich einen Wolfshund gefunden. Das ist eine Hündin, die heißt Dobriza. Und auch mit der musste ich dann erstmal kennenlernen. Die müsste mich erstmal mögen lernen. Ich musste mit ihr irgendwie spazieren gehen.
Auf allen Vieren natürlich.
Ich habe mich ein paar Mal mit ihr getroffen tatsächlich und mit ihrer Trainerin. Und dann haben wir das geübt, das Hochheben, weil auch für diesen Wolfshund ist das sehr unüblich. Das sind auch sehr wilde Hunde, die sehr eigen sind. Die wurden ja in der Tschechei mal für die Grenze gezüchtet, ne? So eine Mischung aus Wolfs- und Schäferhund. Und das ist ein Hund, der hat einen großen Wolfsanteil und ist nicht so schnell so lieb. Und das war auch nicht so einfach mit dem Hochheben. Also es war ein richtiger Akt.
Man hätte das auch wahrscheinlich mit Photoshop herstellen können irgendwie, aber du magst es ja auch analog. Ach, du meinst nicht mal das?
Ich glaube nicht, dass das so ausgesehen hätte. Also,
nein, natürlich nicht. Und da habe ich gedacht, das wäre natürlich auch ein spektakuläres Coverbild geworden. Und die Plattenfirma, hätte ich gedacht, die wollten bestimmt das Bild mit dem Wolf.
Also das Bild mit dem Wolf war für mich auch ein besonderes Bild, wo ich viel dran gearbeitet habe. Das hat mich tatsächlich viel Zeit gekostet und auch im Studio mit dem Hund für viel Furore gesorgt. Ja. Da dürfen zum Beispiel keine Kinder sein und keine anderen Tiere und so, weil das ist für den alles Beute. Und ich habe dann aber, also für mich war es nicht künstlerisch genug. Also ich habe wirklich einen großen Anspruch gehabt an das Album. Ich habe auch 2 Jahre dran gearbeitet. Und ich finde es ein mega Foto. Ich wollte es ja auch unbedingt machen. Aber so diese Headline, dieses Aufmacherfoto, das war für mich, das wollte ich gerne ein bisschen künstlicher haben.
Aber musstest du jemanden überzeugen, dass du dieses Foto nehmen darfst, wo alle erstmal sagen, Gott, wie sieht Anna denn aus?
Nee, ich musste alle überzeugen, dass ich das Foto überhaupt machen darf. Also sogar tatsächlich habe ich einen tollen Fotografen gefunden mit dem Christian Schuller. Und wir haben, glaube ich, 8 Stunden Fotos gemacht, unter anderem dieses Wolfsfoto. Das hat viel Zeit gekostet und ein paar andere auch. Und ich habe halt diese Perücke da gehabt und diese Idee und ich hatte die auch vorher natürlich erklärt und so. Und ich glaube, keiner hatte Lust, das zu fotografieren. Alle dachten so, Und dann habe ich nach den 8 Stunden, wo alle eigentlich nach Hause gehen wollten, gesagt, Leute, ich habe doch noch meine Perücke. Ich schmink mich jetzt mal ab und mache mir alles weiß, weil ich wollte ja unbedingt dieses Foto machen. Mhm. Und alle haben so ein bisschen mit den Augen gedreht. Das war ein langer Tag für einen Fototag. Und dann haben aber alle gesagt, okay, machen wir, schmink dich mal ab, mach die Perücke drauf und so. Und dann habe ich das gemacht. Und bei Fotografen heutzutage ist es ja so, die haben dann schon einen Computer und lesen sofort die Fotos aus und checken die. Und als wir die ersten Fotos gemacht haben und am Computer stand seine Frau, die macht das Styling da immer, die Peggy Schuller, die hat wirklich nur aufgeschrien und gesagt, das ist es, das ist mega. Und das fanden dann wirklich tatsächlich alle gut. Er hat es natürlich auch toll fotografiert, muss man sagen. Also es ist auch ein Künstler. Und dann waren alle überzeugt, das ist es. Natürlich muss so ein Albumcover auch ein bisschen knallen. Ne? Also das ist so eine laute Welt, hier ist so viel unterwegs, es ist so schnell. Natürlich ist der Anspruch an ein Albumcover auch ein bisschen, dass es knallt.
Und da warst du aber happy, oder?
Ich war
als
happy.
Als du das hörtest, irgendwie, das ist es.
Ja, da war ich wirklich happy, weil ich natürlich, man zweifelt ja auch. Ne? Und ich bin mit meinem Zweifel als Solokünstler relativ allein, im Gegensatz zu einer Band, wo man sich noch immer so besprechen kann und sich aufmuntern kann und so.
Ja, klar.
Und ich habe schon dran gezweifelt, als dann keiner Bock hatte, das Foto zu machen. Aber als die aufgeschrien haben, das ist es, dachte ich so, siehste, Bingo.
Was haben deine beiden Töchter gesagt zu diesem Foto?
Die fanden es toll.
Oh.
Also meine Töchter 16 und 11, die fanden es mega. Die fanden schon die Idee mega.
Okay. Denn du postest dich ja auch ganz gern mal morgens unausgeschlafen, ungeschminkt.
Absolut.
Ich meine, da schämt sich ja so ein Kind, das vielleicht Topmodel im Fernsehen guckt.
Nee, meine Kinder nicht. Also die sehen mich ja aus. Ich bin zu Hause wirklich immer ungeschminkt. Ja. Ich finde ja, dass man den Kindern nicht erzählen soll, wie das Leben ist, sondern vorleben. Und ich glaube, meine Kinder werden auch gerne eine Frau sein, aber die werden auch gerne natürlich sein.
Ja, sehr gute Message. Also die Songs auf diesem Album erzählen etwas über dich, erzählen etwas über das Leben, ich weiß nicht, als Familie oder eine kleine Episode aus deiner Vergangenheit. Mhm. Hier, nehmen wir den Song als erstes Mal. Hier, jeder braucht eine Heimat. Du hast deine Heimat gefunden.
Na, hier ist für mich, also zu Hause ist tatsächlich für mich ein Riesenthema, was mich auch immer wieder einholt. Ich meine, ich habe tatsächlich ja mal mein Zuhause wirklich drastisch verlassen. Ich bin vom West nach Ost, ich habe keinen mitgenommen aus
mit
meiner
17.
Familie.
Nee, wie alt warst du?
Genau,
mit 17 geflüchtet auch richtig über den Fluss, über
und
die Tschechei damals.
Ich war damals sehr wütend und sehr naiv und als ich dann im Westen angekommen bin, bin und ich bin dann bei meiner Tante eingezogen und natürlich war das auch ein Teil der Familie, aber es war mir ein relativ fremder Teil.
Weil die wohnt in Hamburg, ne?
In Wedel bei Hamburg. Mhm. Und dann kam ich an ein Gymnasium da und ich kannte halt niemanden und ich habe das schon gespürt, wie das ist, wenn das Zuhause von einem Tag auf den anderen weg ist, wenn nichts mehr übrig ist. Also es war nichts mehr übrig von meinem Zuhause. Und dann habe ich auch noch einen Beruf gewählt, wo ich viel unterwegs bin. Und ich bin schon ein extremer Heimwehtyp. Mhm. Wenn ich losfahre, will ich eigentlich schon wieder zurück. Das ist bei mir immer so. Und ich habe mich oft gefragt, was macht denn eigentlich mein Zuhausegefühl aus? Und natürlich bin ich heute ein Mensch, wo ich sage, das sind immer die Menschen. Also ich denke, wenn ich an Berlin denke, das ist gefühlt meine Stadt, ne? Ja. Dann denke ich auch nicht an den Fernsehturm, den ich vermisse, sondern es ist auch da der Schlag Menschen. Also es ist diese Ruppigkeit, diese Direktheit, diese Offenheit der Berliner. Das sind auch die Menschen, die diese Stadt ausmachen.
Das, ne? Magst du? Diese unfreundlichen Berliner, das magst du wirklich?
Ich finde die Berliner so dufte, weil die sagen, die machen keine Umwege, die sagen direkt, was sie denken und die sind auch sehr ehrlich und Ehrlichkeit liegt mir einfach total.
Ich fand diese eine Zeit ganz interessant, wo man zum Abendbrot im Park eine Runde shoppen geht. Sind das von den Drogen, die du da kaufst im Park?
Nein, nicht die ich kaufe, aber ich beobachte das natürlich. Also Berlin ist natürlich eine Stadt mit allen Facetten. Ne? Und Berlin ist nicht eine Stadt, wo es nur ins Museum und in die Kunsthalle geht, sondern wenn man durch den Park geht, dann trifft man eben auch die Leute, die quasi ihr Zeug verdielen. Und ja, das ist in Berlin so, es hat mich wirklich mal interessiert, warum die Polizei das nicht zerschlägt. Ich habe ja zwei Kinder. Ich wäre auch daran interessiert, dass man nicht im Park Drogen kaufen kann. Stark interessiert. Aber tatsächlich hat mir mal ein Polizist erklärt, dass sie dort die Leute gesammelt, dass sie dort mit denen besser umgehen können, als wenn die sich in der ganzen Stadt verteilen können. Und für mich ist es schon, ich weiß nicht, ob es das in anderen Städten auch so gibt, aber das ist schon was Besonderes an Berlin. Das heißt nicht, dass es mir unbedingt gefällt.
Was ich dir noch sagen wollte, wen geht es da letztendlich? Mit wem würdest du gerne noch einmal noch mal eine letzte Runde drehen können?
Das ist eigentlich für mich, also das ist die Geschichte, mein erster Freund, also die erste Liebe, die ich hatte.
Ja. Wo war das?
Das war auch in Wedel.
Ach, das war in Wedel.
Ich bin ein Spielentwickler gewesen.
Ja, erst nach 17, okay.
Genau, und da ging ein Jahr über mir in das Gymnasium und es war ein ganz toller junger Mann und halt meine erste Liebe. Und ich glaube, die erste Liebe ist immer eine besondere Liebe. Wir sind natürlich nicht zusammengeblieben und haben Kinder bekommen, sondern unsere Wege haben sich irgendwann getrennt. Und ich hatte wirklich oft vor, den mal wiederzutreffen, weil es ein besonderer Mensch war in meinem Leben. Und dann habe ich gedreht und ich kriegte den Anruf von seiner Schwester, dass er gestorben ist. Er ist an Krebs erkrankt und ist dann gestorben. Und dann saß ich da, habe gerade in Prag gedreht, ich hatte eine Wohnung gemietet in meiner Wohnung und musste einfach tierisch heulen und dachte irgendwie so eine Scheiße, dass ich mir nie die Zeit genommen habe. Der war Arzt, der hat auch viel zu tun gehabt, der hat auch nicht, wir haben es irgendwie nie geschafft, wenn wir mal in derselben Stadt waren, irgendwie zu sagen, komm, drei Termine wegschmeißen, lass uns treffen. Und wir hätten es wirklich gern gemacht. Und das war, das ist sozusagen die Geschichte. Und das war mir auch eine Lehre. Also ich habe heute, glaube ich, habe ich mich durch dieses eine Erlebnis mit diesem Menschen, den ich einfach nie wieder gesprochen habe, obwohl ich es eigentlich gerne wollte, und der mich quasi nochmal grüßen gelassen hat, als er gestorben ist. Dann habe ich mich so geärgert, dass ich schon jetzt ein Augenmerk darauf richte, dass ich sage, okay, ich würde sagen, ich fahre vielleicht noch mehr zu meinen Eltern und nehme mir noch mehr Zeit für meine Freunde. Und ich habe einfach aus diesem Erlebnis viel gelernt für mich.
Ist voll ergreifend, die Geschichte, dass er dich nochmal hat zum Schluss grüßen lassen. Ja. Das ist ja wie bei Leonard Cohen und Marianne, seine Muse, der dann nochmal geschrieben hat, letzte Zeilen, und sie hat dann so die Hand nach ihm ausgestreckt, als sie es auf dem Sterbebett gehört hat. Er hat gesagt, ich werde dir bald folgen. Okay. Tat er auch dann 3 Monate später.
Ist er ja auch gestorben,
ja. Ja, ist ja total ergreifend.
Auch ein toller Mann.
Und wie hieß dein erster Freund?
Sohrab.
Wie?
Sohrab, das war sein Vater ist Deutscher und seine Mutter ist Irakerin. Sohrab, wird geschrieben Sohrab.
Ich finde es cool. Ich liebe,
Sohrab sozusagen, ich liebe Namen, die Deutschen sagen,
die ich noch nie gehört habe. Ich finde es super.
War auch Wahnsinn. Ein super Typ.
Dann der Song Werkzeugkasten. Da geht es jetzt nicht um die Werkzeuge an sich, sondern eher so die emotionalen Werkzeuge, mit denen wir so unser Leben und unsere Beziehung natürlich vor allem auch gestalten. Mhm. Und ich habe gelesen, du und der Jan, ihr habt euch noch nie angeschrien. in eurem ganzen Leben nicht, in all den, wie viel sind es, 17, 18 Jahre?
19
Jahre, okay, ich bin ein bisschen hinterher.
Wir sind 19.
Mhm. Oh Gott, bald kommt das verflixte 20. Jahr.
Ja, ich glaube, das gibt es nicht.
Nein, das gibt es nicht. Nein. Also. Aber ihr habt euch tatsächlich noch nie angeschrien. Stand, habe ich gelesen. Kann ja gelogen sein.
Nö, tatsächlich ist das so, dass wir, wir diskutieren viel, wir streiten auch viel, wir sind oft anderer Meinung, aber wir brüllen uns nicht an, ne?
Ja. Also, muss man aber auch erstmal schaffen.
Muss man erstmal schaffen. Ich kenne das allerdings von meinen Eltern auch. Die haben sich auch nie so angebrüllt. Der Jan ist mit seiner Mutter alleine aufgewachsen. Vielleicht haben wir es einfach beide nicht so erlebt. Aber ich finde tatsächlich, wenn man so brüllt oder schlägt, also brüllen ist für mich kurz vor körperlich werden. Das ist einfach, also das heißt irgendwie, dass man keine gute Streitkultur hat. Und ich glaube, wir lieben beide die Argumentation. Und wir lieben es auch, den anderen zu versuchen zu überzeugen. Ne? Mhm. Und bei uns geht es schon heiß her, aber es wird halt nicht gebrüllt. Das finde ich auch gut.
Und das ist einer der schönsten Sätze.
Brüllst du deine Frau an?
Nein, natürlich nicht. Aber ich habe einen Satz von dir gelesen. Dieser Satz, auch wenn er erfunden ist, der war so schön. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir unsere Stärken stärken und uns nicht unsere Schwächen um die Ohren hauen.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich eigentlich einen genialen Satz.
Ja, dass wir uns auch so lassen, wie wir sind, ne, dass wir uns nicht
aber
versuchen
so
rumzudoktern.
Das ist so leicht gesagt.
Ja, das ist vielleicht leicht gesagt, aber ganz ehrlich glaube ich, dass das ein Problem von ganz vielen Langzeitbeziehungen ist, dass halt irgendwann etwas anfängt zu stören, was schon immer da war und was einen aber auf einmal stört, weil die rosarote Brille nicht mehr so auf der Nase so fest sitzt, ne? Und ich halte das, also ich hasse das. Ich hasse, wenn jemand versucht, an mir rumzudoktern. Mhm. Ne, es gibt ja auch so Freunde, die dann irgendwann anfangen, an einem rumzudoktern. Und ich lehne das kategorisch ab. Und ich möchte das nicht, dass das bei mir jemand macht. Und ich möchte es auch nicht bei jemand anders machen. Und ich glaube, dass der Jan Josef da den komplett dieselbe Allergie hat drauf. Mhm. Und das hat einfach bei uns dazu geführt, dass wir es einfach sein lassen.
Hey, dann seid ihr am Ende füreinander geschaffen.
Ich glaube tatsächlich, könnte das sein, ja.
Ist er eigentlich auch ein guter Handwerker?
Ja, er ist gelernter Tischler.
Also er ist gelernter Tischler, stimmt ja.
Ja, wir haben mit meinem Vater zusammen, also mein Vater ist, glaube ich, sehr praktisch veranlagt, aber auch ein Ingenieur. Und der Jan hat zum Beispiel tatsächlich mit meinem Vater zusammen ein Baumhaus gebaut oder einen tollen Studiotisch, wo man die ganzen Geräte reinstellen und reinschrauben kann und so.
Also habt ihr beide wirklich einen ganz guten Werkzeugkasten, ganz gute emotionale Werkzeuge hier.
Also wir sind beide auf jeden Fall praktisch veranlagt.
Ja, also dieser Handwerkerin passt ja, du bist ja richtige Autoschrauberin auch. Ich meine,
auch.
Das wissen ja nicht alle.
Also nicht mehr die neuen, aber so die alten Autos, da kann ich noch was regeln.
Ist zu viel. Und selbst Bono hat großen Respekt vor dir als Handwerkerin.
Ja.
Wie kam's dazu?
Tatsächlich, also ich war schon ein paar Mal für One. Das ist eine tolle Organisation, für die ich mich sehr einsetze in Afrika. Die kümmern sich quasi um unseren Nachbarkontinent. Und eine Reise habe ich gemacht, da war Bono auch mit an Bord von U2, der Sänger. Und wir sind durch die Wüste gefahren, auf der Straße, in einem Konvoi und in so einem Jeep. Und der Fahrer, das war halt ein Afrikaner und das war ein guter Fahrer, aber das Auto fing auf einmal an zu dampfen, also zu qualmen aus der Motorhaube. Und dann ist er halt angehalten und war so ein bisschen panisch. Wir mussten tatsächlich, wir hatten ein bisschen Zeitdruck, wir mussten zu einem Flughafen, wo man nur bei Tageslicht starten konnte, weil der hatte keine Kunstlichter, also kein Licht.
Keine Flutlichter, oder?
Genau, also kein Startbahnlicht halt. Ja. Und dann habe ich gedacht so, okay, kann ja mal reingucken. Ich habe halt so die Autos schon während meiner Studienzeit von meinen Kumpels, da habe ich auch viel rumgeschraubt. Das hat mir mein Vater halt ein bisschen beigebracht. Und dann habe ich das aufgemacht und dann sah ich ganz klar, dass der Kühler qualmt. Und dann war mir auch klar, dass einfach nur Flüssigkeit fehlt. Und dann habe ich die Flaschen von allen eingesammelt und habe gesagt, kommt, gebt mir euer Wasser her. Habe ein bisschen gewartet, habe das Ding dann mit dem T-Shirt aufgeschraubt und dann habe ich das da reingegossen und konnten wir weiterfahren. Und dann, ich glaube, das ist halt für Männer, die das nicht machen, ist dann beeindruckend, wenn so eine kleine Blondine da irgendwie aus dem Rücksitz vorkommt und dann auf einmal das Auto repariert. Ne? Aber es war wirklich kein großes Ding. Also man sah wirklich, das war ganz Augen, das hätte eigentlich jeder Depp machen können.
Und was hat Bono gesagt dann danach?
Was der hat gesagt, die Anna, die kann alles.
Die Anna, die kann alles.
Ich bin jetzt die Anna, die alles kann. Nein, die haben sich alle gefreut, dass wir das starten konnten und so. Wir hätten da auch eigentlich nicht übernachten können in den Autos dann wahrscheinlich.
Der Wagen kam am Flughafen an, alle Männer verdurstet. Mm. Außer Bono, von dem wissen wir, dass es den noch gibt.
Nee. Also mein Mann war auch mit dabei.
Ach, der war auch dabei.
Der hat sich auch sehr gefreut, dass ich das Problem lösen konnte. Und verdurstet ist keiner. Wir hatten schon genug Wasser mit.
Und du hast gesagt, du hast von deinem Vater auch das ein bisschen gelernt, dieses Rumschrauben. Mhm. Also der hat viel mit Autos zu tun gehabt in der DDR. Was gab es denn da für Autos? Also ich meine, mit denen er da auf dem Markt was zu tun hatte.
Auf dem Berliner Automarkt, ne, wo mein Vater sich mit seinen Freunden regelmäßig rumtrieb, da gab es schon auch die ganzen Westautos. Natürlich nicht das neueste Modell, sondern meistens Wagen mit einem Unfallschaden. Mhm. Und es gab tatsächlich auch ein paar Oldtimer. Ne, und mein Vater hat das wirklich geliebt, alte Autos aufzukaufen, die auch einen Schaden hatten und dann irgendwie diese ganzen Ersatzteile besorgen, was nicht leicht ist.
Wollte gerade sagen, und die hat er tatsächlich bekommen dann irgendwie.
Die hat er bekommen, manche hat er auch selber gebastelt. Also der hat schon viel, das ist so seine Leidenschaft gewesen, eigentlich immer noch. Also mein Vater, der kann kaum noch laufen, stellt sich aber seinen Stuhl in die Garage und baut sich gerade eine alte Moto Guzzi auf. Ne? Also so, das macht er halt immer noch. Und wenn man mit ihm Zeit verbringen wollte, dann war es eigentlich eine gute Idee, in die Garage zu gehen. Und mir hat es auch Spaß gemacht. Also mir macht so handwerkliche Arbeit auch Spaß.
Und welches war das exklusivste Auto, auf das du auch abgefahren bist?
Das Exklusivste, an das ich mich erinnern kann, war tatsächlich so ein amerikanisches, so ein Elvis-Auto mit vorne einem Plattenspieler.
Nein.
Mhm. Mit so einem kleinen Plattenspieler und da lief bei uns immer Peter und der Wolf. Man muss dazu sagen, wir haben die Autos nie lange gefahren. Mein Vater hat die so 1-2 Jahre gefahren. Ich glaube, 2 Jahre war fast schon das Limit und dann hat er sie verkauft und dann hat er sich die neue Schrottkarre gekauft und in die Werkstatt gestellt.
Aber mit dem Cadillac durch die DDR, da musst du doch voll der Exot gewesen sein.
Wir waren auch die Exoten mit unseren Autos. Also wir sind halt immer sozusagen alte Westautos gefahren und es war schon exotisch. Dazu kommt noch, dass mein Opa, der auf dem Dorf sozusagen einen kleinen Bauernhof hatte, der hat heimlich Schnaps gebrannt im Keller und hat das den Russen, die da stationiert waren, verkauft. Das war auch sehr lustig. Und die haben ihm dazu im Gegenzug Diesel gegeben.
Ah.
Und dieser Diesel hat so gestunken, dass ich meine Familie schon riechen konnte, noch bevor sie um die Ecke kam. Also auch das. Also ich habe die echt gerochen, wenn die Autos gefahren sind. War sehr lustig.
Aber inzwischen muss man sagen, man riecht nichts mehr.
Nein, man riecht nichts mehr. Nee, heute würden die das, glaube ich, auch aus ökologischen Gründen nicht mehr machen. Heute fahren nur noch die großen Schiffe mit dem Schrott.
Paris ist ein Song mit 16, über die du singst, die geht mit 16 nach Paris. Da warst du allerdings noch in der DDR damals.
Mhm. Ja, 16 klang irgendwie besser als 17.
Ja, und 17 ist auch so abgenudelt, weißt du, 17 Jahre, blondes Haar.
Genau.
Und das ist einfach weg.
Also ich habe natürlich meine Geschichten genommen, aber ich habe natürlich auch versucht, das zu machen, was mich an der Popmusik so interessiert. Oder fasziniert, dass man eben sagt, man erschlägt die Leute nicht mit einer Geschichte, so wie man sie in einem Buch aufschreiben würde, Kapitel für Kapitel, sondern man versucht wirklich die Essenz aus dem Gefühl zu entwickeln und das zu konservieren, sodass die Menschen, die den Song hören, mit ihrem Leben andocken können. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich völlig egal, ob es 17 oder 16 ist, das ist total sozusagen egal, meine künstlerische Freiheit.
Und wem gehörte die Postkarte? Wem gehörte die Postkarte aus Paris?
Tatsächlich meiner Oma.
Deiner Oma?
Und die hing bei meiner Oma im Kühlschrank. Meine Oma hatte einen Sohn, wo ich dann auch gewohnt habe, als ich abgehauen bin. Bei dem bin ich dann auch eingezogen in Wedel. Der war Ingenieur und der ist auf der ganzen Welt gereist und der hat ihr diese Postkarte geschickt. Und bei meiner Oma war es wie bei allen, der Kühlschrank war immer voll mit so Zeug. Da wurde das immer irgendwann aufgeräumt und weggeschmissen. Und diese Paris-Postkarte, die war aber immer da. Mhm. Und es war so, Paris war so für uns, wir haben Westfernsehen gucken können in Brandenburg, Westradio. Das war die Stadt der Liebe. Ne? Mhm. Das war schon so eine Sehnsucht. Schade, wir werden nie nach Paris kommen. Ne? Ja, Paris war eine besondere Stadt für uns.
Ja, klar.
Und vielleicht auch so ein bisschen durch diese Postkarte. Und das hat mich dran erinnert, als ich drüber nachgedacht habe. Und dann dachte ich, ja klar, nach Paris, da wollten eigentlich alle hin. Ne? Mhm. Also jede Frau, die ich kannte im Osten, wäre gerne mal nach Paris gefahren.
Und wie schnell, nachdem du dann geflüchtet warst in den Westen und in Hamburg gewohnt hast, bei deiner Tante, wie schnell bist du dann nach Paris gekommen auch tatsächlich?
Tatsächlich hat meine Tante mich gar nicht so lange danach mal eingeladen nach Paris für ein Wochenende. Und dann bin ich auch, als ich so ein bisschen Geld verdient habe, ich musste natürlich arbeiten gehen dann auch, als ich studiert habe und so, dann bin ich mal mit einem Auto, was auch lustig war, von einem Freund, was ich mir geborgt habe, mit 2 Freundinnen nach Paris gefahren und der wusste gar nicht, dass wir mit dem Auto nach Paris fahren. Würde ich heute auch nicht mehr machen, aber haben wir damals echt gemacht. Und das war schon, also für so ein, ich meine, Wedel ist so eine Vorstadt quasi in Schleswig-Holstein von Hamburg. Ne? Da ist jetzt mit dem Verkehr nicht so krass und auch in Hamburg geht's. Und Paris war schon eine andere Hausnummer. Also das war schon mit einem fremden Auto relativ.
Was hat er gedacht, wo ihr hinfahrt?
Ja, wir haben gesagt, wir borgen uns das Auto für Wochenende und machen mal so eine kleine Tour.
Hat Ihnen Paris gefallen?
Wir wussten ehrlich gesagt, das haben wir auch nicht geplant. Ne? Wir sind dann einfach losgefahren und haben gedacht, da können wir doch jetzt auch nach Paris fahren. Mhm. Also wie man jetzt ist, wenn man jung ist.
Und dann standet ihr morgens um 3.
Er war gar nicht dabei. Also dem das Auto gehört hat, der war gar nicht dabei. Das war ich mit 2 Freundinnen.
Okay, komm mal mit 2000 Kilometer mehr auf dem Tacho.
Ja, wir haben damals alle so alte Gurken gefahren. Also das war schon okay.
Also, dass es dir ermöglicht wurde, weil du dann tatsächlich irgendwann geflohen bist. Was war, sag ich mal, der letzte Grund damals? Also, du wolltest ja Musik studieren. Du durftest aber irgendwie nicht Musik studieren im Osten. War das deswegen? War es die Musik?
Es war auch die Musik. Es war einfach auch diese Einstellung, dass ich mit meinem Leben machen möchte, was ich will. Also, ich war schon immer... Meine Mutter sagt, ich habe ein sehr dickköpfiges zweites Töchterlein bekommen. Mhm. Und meine Mutter sagt, das ist Gottes Rache, weil ich als Kind auch sehr dickköpfig war. Also ich wusste eigentlich immer, was ich will und was ich nicht will, wusste ich auch. Und ich wollte einfach mein Leben, ich meine, wenn man 17 ist, dann ist man in der egoistischsten Phase seines Lebens, würde ich sagen. Mhm. Die Pubertät ist halt einfach eine Phase, wo man so nur ich denkt. Ne? Ja. Wo man auch nicht an die Eltern denkt und an... Man denkt einfach an sich und ich dachte einfach zu dieser Zeit relativ naiv und sehr wütend, ich möchte mit meinem Leben aber machen, was ich will. Mhm. Und ich möchte das frei entscheiden und nicht, dass es jemand anders für mich entscheidet. Ne? Und das war für mich der Grund. Das war schon sehr wütend und naiv. Das war nicht mutig und das war auch nicht wahnsinnig intelligent höchstwahrscheinlich. Das war in der Pubertät.
Und ihr habt es riskiert, ihr seid in Tschechien war das? In der Tschechoslowakei damals? Mhm. Über die Donau?
Genau.
An einer möglichst dünnen Stelle seid ihr dann tatsächlich
rübergekommen nach Ungarn, genau.
Haben das viele gemacht, also damals, von denen man vielleicht auch gar nichts weiß?
Das haben viele gemacht.
Das klingt jetzt fast so einfach, denn eigentlich kam man ja wirklich kaum raus.
Also da, wo wir das dachten, kam man auch gar nicht über die Donau, weil, wo ich das mal so eingezeichnet hatte in meinem Schulatlas, war die Donau schwerst bewacht, wirklich mit so großen Wellen angeschüttet, mit Wachhäusern. War auch viel zu wild, auch eine lange Strecke. Aber es sind damals viele über die Donau, es sind auch viele ertrunken, die das unterschätzt haben, diesen doch reißenden Fluss in einem sehr großen Teil der Grenze. Und es sind auch viele festgenommen worden, also es wurde auch kontrolliert an der Donau entlang. Ich glaube, nach dieser Zeit, so kurz vor der Wende, noch viel schlimmer. Es gab ja auch für Ungarn, musste man ein Visum bekommen. Also nicht jeder hat auch so ein, ich hatte kein Visum für Ungarn, ne? Und wenn man quasi Ungarn durchreisen wollte oder nach Ungarn reisen wollte, brauchte man auch ein Visum.
Okay.
Und deshalb glaube ich, dass, also ich weiß es ja auch, das sind schon viele über die Donau nach Ungarn abgehauen. Und Ungarn war so ein bisschen der Westen des Ostens.
Mhm. Und wer war eingeweiht damals bei dir?
Na, nur meine Freunde, mit denen ich unterwegs war. Deine Freunde, mit der du.
Also, aber deinen Eltern muss es ja wirklich das Herz gebrochen haben. Ich meine, zum Glück warst du Teenager und hast nicht dran gedacht. Aber das... Das ist ja für Eltern das Schrecklichste, was einem passieren kann, oder nicht? Ich meine, sie wissen nicht in Sicherheit.
Die waren sehr traurig, ja. Also die haben natürlich so, nachdem wir haben gesagt, wir sind bei Omi, so gegenseitig bei den Omas. Mhm. Und nachdem wir am Wochenende nicht zurückkamen, mein Vater hatte sich das schon so ein bisschen gedacht, als wir nicht zurückgekommen sind, dass das der Grund sein könnte.
Und die Omis wohnten wo?
Meine Oma in Wuzo bei Görzke, das ist so ein Dorf.
Okay, gut. Also gar nicht so weit weg eigentlich natürlich.
Nee, gar nicht so weit weg.
Wir sind bei den Omis.
Bei den Omis, ja. Und die waren schon mega geschockt, meine Eltern, klar. Ich meine, Gott sei Dank ist dann ja später die Mauer gefallen. Ich bin ja auch erstmal davon ausgegangen, dass ich die vielleicht 25 Jahre nicht sehe. Das ist ja schon eine lange Zeit. Ja, aber das war mir in dem Alter leider egal, muss ich sagen. Ja. Also heute finde ich das auch fast sträflich, aber so war ich eben damals.
Ja, klar. Und als dann tatsächlich völlig überraschend ein Jahr später bereits die Mauer fiel, wie lange hat es gedauert, bis deine Eltern bei dir in Hamburg vor der Haustür standen?
Gar nicht lange, witzigerweise. Ich habe an dem Tag geprobt ich hatte schon eine Schulband und der Hausmeister kam angerannt, ich muss nach Hause. Dann bin ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und meine Tante saß schon weinend vorm Fernseher und hat gesagt, die Mauer ist gefallen. Und das konnte ich wirklich, also ich habe natürlich, war davor viel los mit Ungarn und den Flüchtlingen in der Botschaft und so, aber ich hätte nie gedacht, dass die Mauer fällt. Das war wirklich ein spektakuläres Erlebnis, dieser Tag. Und dann haben wir natürlich versucht, alle in der Straße, die ein Telefon hatten, anzurufen, meine Eltern zu erreichen. Es war niemand zu erreichen, es ist auch niemand ans Telefon gegangen. Und ich dachte dann, ja, meine Eltern sind wahrscheinlich nach Berlin reingefahren und feiern da am Brandenburger Tor. Und ein paar Stunden später standen die aber vor der Tür, weil die haben sich sofort mit einem Perso ins Auto gesetzt und sind einfach zu uns gefahren. Und das war echt toll.
oh Gott, was für ein Moment. Mhm. Immer wenn du an diesen Moment, also ich krieg fast Tränen, wenn ich an so an diesen Moment denke jetzt. Wenn ich mir das vorstelle, ich krieg gerade Gänsehaut.
Ja, das war wirklich toll. Also das war so, also ich meine, ich komme aus so einem Elternhaus, meine Eltern, ich würde sagen, sind die geilsten Eltern der Welt. Die haben wirklich immer mich mit Liebe überhäuft und versucht, dass ich mich bilden kann, dass ich machen kann, was ich will und so. Und die sind auch heute noch, ich hätte ohne die keine Kinder bekommen können. Mhm. Ne? Also die haben sozusagen mir immer geholfen. Und es gibt sie Gott sei Dank noch. Und dass sie damals so vor der Tür standen, das war so, ich war mir schon sicher, dass die mich über alles lieben. Ne? Aber das war so wieder so ein, und natürlich habe ich später darüber nachgedacht, dass ich die einfach verlassen habe. Ne? Ja, das ist einfach eigentlich wahnsinnig schlimm war auch für die.
Spürst du diesen Moment noch oder hat er sich abgenutzt nach so vielen Jahren?
Nee, der ist schon noch komplett da. Also, nee, ich glaube ja sowieso, dass das, also diese wichtigen Sachen, diese großen Gefühle, die, an die kann man sich einfach total gut erinnern. Mhm. Und die sind auch für jeden Menschen wichtig, glaube ich, weil das ist ja die Basis unserer Entwicklung eigentlich. Mhm. Ne? Also man lernt ja daraus auch ganz viel fürs Leben. Also wie zum Beispiel daraus, dass ich eben diesen Freund nicht mehr getroffen habe, weil ich mir die Zeit einfach auch nicht genommen habe und er sich auch nicht. Ne? Mhm. Und auch daraus habe ich gelernt und ich ändere dann auch was. Ich stelle so ein paar Weichen dann anders. Ne?
Und die geilsten Eltern der Welt, wie fanden die es, als du in der Punkband warst damals?
Das fanden die nicht so schlimm. Also für meine Eltern, die waren da relativ gelassen. Für die war das so eine Phase, so, ne?
Okay. Also, wie hieß eure Band? Leck mich am Arsch oder so?
Genau.
Leck mich am Arsch, heißt sie.
Ja, also meine Mutter hat dann schon ab und zu gesagt, so gehe ich mit denen nicht raus und so. Den Spruch kannte ich schon, weil ich sah natürlich auch lustig aus, aber.
Das stimmt, natürlich.
Aber so schlimm fanden die das nicht.
Die fanden schlimmer, dass du dann Opernsängerin irgendwann werden wolltest, ne?
Ja, das fanden sie auch ein bisschen Quatsch, dass man so bei einer klassischen Sängerin Unterricht nimmt. Ich glaube, richtig schlimm fanden meine Eltern, als ich im 13. Jahr das Abi hingeschmissen habe, um an die Schauspielschule zu wechseln.
Ja.
Da war es wirklich aus bei denen. Da haben die echt gesagt, so jetzt ist aber gut.
Und hast du gehört auf sie?
Nee, natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Weil für meine Eltern war Schauspielerei immer so, meine Güte, die trinken bestimmt alle viel zu viel Alkohol und sind alle so ein bisschen überkandidelt und ein bisschen durchgeknallt. Und es war, die hätten sich halt gewünscht, dass ich Medizin studiere oder Jura oder irgend sowas Ordentliches. Ne? Heute sind die aber stolz. Also jetzt sagen die schon, alles richtig gemacht. Und auch die sagen heute zu ihren Enkelkindern, guckt doch, was eure Talente sind und werdet einfach, was euch glücklich macht. Ne? Das, auch das haben sie, auch diese Weiche haben meine Eltern, die haben eben auch dazu gelernt.
Ich finde diese Wandlung trotzdem so geil. Also von Punk zur Oper.
Ich meine, es gibt ja ganz viele Punks von früher, die heute Vorstandsvorsitzende sind. Und
ja,
so, ne?
Aber da finde ich eine Opernsängerin, das finde ich nochmal einen Schritt stärker. Aber wie kam das? Wann, durch was kam dieser Wandel?
Ach, Operngesang hat mich wahnsinnig fasziniert, als ich so ein junges Mädel war. Meine Oma hat die Colors gehört, die hat einen Plattenspieler und hat aber auch den Lanzer gehört. Das ist so ein sehr Entertainment.
Mario Lanza, richtig.
Genau,
Mario Lanza. Sole Mio und so, die richtigen Klassiker.
Ist, ja, aber auch so ein bisschen schmalzig und
Funiculi, entertainig. Funicula.
Ja.
Funiculi, Funicula.
Und ich fand beides toll. Also mich hat beides fasziniert und ich dachte, so die Mischung aus diesem Dramatischen und diesem Entertainment, das wär's und das würde ich gerne machen. Und ich dachte auch, ich erfinde die Welt neu in der Oper und so. Ja. Also ich war wirklich angezündet von der Oper. Das ging dann irgendwann weg. Also irgendwann dachte ich so, bin dann in Hamburg natürlich auch in die Oper gegangen. Und irgendwann kam mir das so künstlich vor. Irgendwann hat es mich genervt, dass diese großen Gesten und dieses Überzogene und so. Und dann habe ich gemerkt, dass mir dass ich mich eigentlich interessiere an diesem kleinen, detaillierten, diesem wahren, also dem authentischen eigentlich, auch im Gesang. Also ich habe mich immer mehr verliebt in Musiker, die haben bei mir mehr gezündet und die mich ins Herz treffen, weil ich das Gefühl habe, die sind wirklich so oder die
wie zum Beispiel?
Die spielen mir nichts vor. Ich hatte zum Beispiel Nirvana, ne? Okay. Als die kamen, da saß ich vorm Radio und dachte, oh mein Gott, ich muss jetzt irgendwie mir ein Flugticket kaufen und dahin fliegen.
Und hast du?
Nee, habe ich nicht. Hatte ich gar kein Geld für.
Ich muss dich noch als extremer Weißensee-Fan fragen, wann kommt bitte noch eine neue Staffel?
Denn ich weiß, dass Sie drüber nachdenken, aber ich bin auch gespannt, weil ich mich natürlich auch frage, was will man erzählen? Ne?
Ja, aber irgendwas muss noch erzählt werden. Für mich ist es die schönste, die beste deutsche Serie, die ich je gesehen habe.
Oh,
und ich habe sie erst vor einer Dreivierteljahr entdeckt. Ich wusste, es gibt sie, ich hatte sie nie gesehen. Und vor einem Dreivierteljahr habe ich alle Folgen gesehen. Ich bin komplett geflasht, weil alle, die spielen, sind 100%. Ich finde, man kann es nicht besser machen. Kein besseres Buch. Es ist so großartig gespielt.
Ach, super.
Weißensee.
Ist ein tolles Ensemble.
Ist eine Welt für sich.
Also es hat auch einen sehr großen Spaß gemacht und ich glaube auch, dass das, glaube ich, kaum jemand in, ich glaube, wir haben es jetzt über 10 Jahre, 4 Staffeln gedreht. Also das heißt, zwischen jeder Staffel war viel Pause. Der Sender hat immer geguckt, ja, geht es weiter, geht es nicht weiter? Das war immer so ein bisschen, wird jetzt auch ein bisschen wieder so sein, ne? Kostet natürlich auch Geld, weiterzudrehen. Das ist aber so eine schöne, dichte Geschichte mit so einem tollen Ensemble. Ja. Es hat immer derselbe Regisseur, der Friedemann Fromm, eine Wahnsinnsarbeit gemacht mit dem Michael Wiesweg an der Kamera und so. Und da ist wirklich jede Position ist mit Leuten besetzt, die dafür brennen und die das versuchen, wirklich bis ins Detail toll zu machen. Das ist schon eine tolle Arbeit gewesen, finde ich auch.
Habt ihr das am Set auch, du hast ja viele tolle Projekte gehabt und am Ort ist ja alles toll. Du hast immer einen tollen Regisseur und tolle Kollegen gehabt. Aber was hast du bei Weißensee gespürt? War irgendwas doch nochmal anders?
Das war schon speziell, weil das war für mich wie so eine Zeitreise, ne? Also Frank Goth ist der Szenenbildner und der hat wirklich so toll diese Szenerien nachempfunden. Der hatte tatsächlich in den Regalen, da gab es dann so, also die Leute, die aus dem Osten kommen, werden sich dran erinnern, es gibt so geschnitzte Störche, wo dann steht dann so ein Paar mit so einem Baby da, ne? Die sind so einzeln hinzustellen. Es ist wirklich, da gab es die Seife, die noch von VEB, diese Kernseife, die es früher bei uns rumlag. Mhm. Es gab die Bürsten, die Handwaschbürsten, die es damals, also es war wirklich alles so wie früher und ich habe mich ganz oft erinnert gefühlt an das Regal meiner Oma oder meiner Mutter oder meiner Tante. Und das war schon toll. Also es hat großen Spaß gemacht.
Also wenn ihr Geld braucht zum Weiterdrehen, ich sammle. Ich bin der Erste, der sammelt.
Ich würde es der Regina Ziegler mal sagen, dass wir auch einen Aufruf machen können.
Aber
nein, ich glaube, die ARD liebt ja auch diese Serie. Ja. Ne? Also es war ja eigentlich die erste Minireihe, die hier im deutschen Fernsehen überhaupt dieses Format mal geknackt hat. Im Ausland wird es schon viel länger als Format behandelt. Und wir waren schon so ein Vorreiter. Ne? Wir haben vor 10 Jahren oder über 10 Jahren jetzt angefangen damit. Da gab es das alles noch gar nicht, diese Netflix und Co. und diese ganzen Minireihen.
Bitte macht weiter. Anna Loos, Dankeschön für den Besuch.
Ich danke.
Das Soloalbum, das jetzt draußen ist, das heißt Werkzeugkasten.
Genau.
Passt in jeder Beziehung zu dir, dieser Begriff, wie wir jetzt gehört haben. Dann Dankeschön für heute und bis die Tage und viel Erfolg.
Dankeschön. Tschüss.
Talk mit Tees.